Kann man von Yoga leben? Eine hochgradig brisante Frage für alle, die mit dem Gedanken spielen, eine YogalehrerInnen-Ausbildung zu machen oder eine Ausbildung gemacht haben und die Kosten und Rechnungen sehen und sich fragen, wie das funktioniert, den Lebensunterhalt zu bestreiten. Oder an alle, die eine Yogalehrer, einen Yogalehrer, eine Yogalehrerin haben und sich fragen, wie das eigentlich möglich ist, einen Lebensunterhalt zu bestreiten. Die Frage, kann man von Yoga leben und wenn ja, wie viele und wenn ja, wie gut und wenn nein, warum nicht? Das ist eine Frage, die ich mir, Jü sich selbst und wir uns auch immer wieder und sehr lange gefragt haben. Und genau darüber soll es in dieser Podcast-Folge gehen. Und ich freue mich so sehr darauf, einzutauchen mit meiner lieben Freundin und Kollegin Julia Pieper, mit der ich zusammen die Heal Feel Lead Yoga Akademie leite, werden wir die Frage beantworten. Und hiermit willkommen, liebe Jü, direkt mit der Frage, Jü. Kann man von Yoga leben?
Also ich glaube, es gibt ja wirklich ganz, ganz viele Menschen, die denken, dass das nicht geht. Und ich glaube, es gibt auch immer noch Menschen, die mir nicht glauben, dass ich von Yoga lebe. Also ich habe tatsächlich mal jemanden gedatet, der finanziell ganz gut aufgestellt war. Und der dadurch, dass ich auch ein paar smarte Moves gemacht habe, finanziell bisher in meinem Leben, nicht besonders viele und nicht besonders krass erfolgreich, aber so ein paar nachhaltige Dinge bisher gemacht habe und auch versuche, relativ sparsam zu leben generell. Der hat damals, als wir angefangen haben, uns zu daten, ist der so vom Stuhl gefallen, als er irgendwann erfahren hat, dass ja Yoga wirklich meine Bills bezahlt. Der hat dann irgendwann wirklich, und ich weiß bis heute nicht, weil er auch ein sehr ironischer und sehr witziger Mensch ist, ich weiß bis heute nicht, ob er mich damit wirklich nur aufziehen wollte, ob das nur ein Scherz war oder ob das wirklich ernst gemeint war, aber ich weiß noch, ich kann mich noch genau an sein Gesicht erinnern, wie er gesagt hat, wie, you're doing this to pay your bills and you're not doing this just for funsies? Ich weiß noch genau, wie er das so gesagt hat und in erster Linie fühle ich mich sehr privilegiert, sagen zu können, dass ich das auch tun würde, wenn ich finanziell ausgesorgt hätte. Ich glaube, mein Leben würde nicht sehr anders aussehen, wenn ich finanziell komplett ausgesorgt hätte. Aber nein, ich habe finanziell nicht ausgesorgt. Ich komme weder aus einer wohlhabenden Familie noch, ich meine, ich habe 5 Geschwister, das sagt alles. Meine Eltern sind keine Millionäre oder sonst irgendwas. Die haben ganz normale Jobs und haben auch immer einfach ganz normal gearbeitet, beziehungsweise als wir klein waren, als ich klein war, hat meine Mutter teilweise auch sich einfach um uns gekümmert. Und ja, es ist einfach ein Privileg, finde ich, sagen zu können, dass ich von Yoga leben kann. Und auch ein Privileg, auf das ich sehr stolz bin, weil ich weiß, dass ich mir das sehr mit sehr viel Freude, aber auch mit sehr viel Disziplin selbst erarbeitet habe. Und es gab viele, gerade in meinen 20ern, wirklich so Mitte 20, gab es viele, viele Momente, wo Freunde von mir abends feiern gegangen sind und ich noch ewig lang an Webseiten gebastelt habe, Retreats hochgeladen habe, E-Mail-Kommunikation hatte mit Menschen, die sich zu Retreats angemeldet haben, Konzepte geschrieben habe, umgeschrieben habe, Instagram-Posts verfasst habe, versucht habe, in alle Facebook-Gruppen zu posten, die es gibt, die mit Yoga connected sind, weil ich auf Instagram 200 Follower hatte und niemand mich kannte, um zu gucken, ob genug Leute in mein Retreat kommen. Ganz viel ausgerechnet habe, weil ich 11 Klassen die Woche unterrichtet habe und immer wieder ausgerechnet habe und gegengecheckt habe, kann ich damit meine Bills bezahlen? Mein erstes Auto, glaube ich, erst nach meinem 30. Geburtstag hatte ich erst mein erstes Auto. Ich habe die ganze Zeit davor bin ich Fahrrad gefahren und eigentlich fast alles, was ich eingenommen habe, ich habe in einer WG gewohnt am Anfang. Ich bin so vorm Studium, ich habe im Studium angefangen, mich selbstständig zu machen. Eigentlich, was ich am Anfang eingenommen habe mit Yoga, ist direkt immer in die nächste Ausbildung geflossen. Und ich habe immer in Ausbildungen gedacht. Eine Ausbildung war für mich so Pi mal Daumen 1.000 Euro, eher 2.000, zwischen 1.000 und 2.000. Ich habe immer so 1,5, so als, weil manche Fortbildungen waren ja auch ein bisschen günstiger und dann mit Anreise und so. Ich habe immer so 1,5, habe ich immer so als, deshalb habe ich mir auch nie ein Auto gekauft, weil ich dachte immer, ja, das ist ja mehr als eine Ausbildung. Und ich habe wirklich in diesen Kategorien immer gedacht und für mich war so, eine Ausbildung zu machen oder eine Weiterbildung im Yoga, das ist das wertvollste Invest. Und deshalb habe ich auch erstmal immer, und das ist, finde ich, waren auch bis jetzt wirklich die smartesten Moves, weil ich all das, ich sage immer, ich bin mein größtes Asset. das ist jetzt die Kurzantwort auf, kann man von Yoga leben? Ja, ich lebe von und für Yoga. Und du?
Oh Gott, ich weiß gar nicht, wo ich anfangen soll, Schül.
Ich sage ja immer, wir haben dieses Ziel, mit Pascal auch zusammen, mit Julias Mann, wir haben dieses Ziel, dich zum Lachen zu bringen. Sodass wie bei diesem Emoji diese Tears, wie sagt man, diese Tränen so aus den Augenwinkeln so raussprühen und jetzt ist es gerade so schön.
Und ich habe ja eigentlich immer dieses Ziel, dass wir mal eine Podcast-Folge machen, die unter einer Stunde geht, sodass die Menschen das wirklich auch mal hören können und nicht auch zwei oder dreimal hören können. Und jetzt hast du die Frage gestellt und ich war so richtig innerlich motiviert zu sagen, diese Folge wird so eine ganz knackige Folge. Die unter in 50 Minuten sind wir durch damit und dann ist es richtig sowas, was, ne, was man so mitnehmen kann auf so einen Jog oder auf so eine bisschen längere Autofahrt. Forget about it.
Ja, also ich habe vor, dass es eine sehr kurze Podcast-Folge wird. I'm on it.
Okay.
Es ist auch viel zu heiß hier und heute Abend werde ich zum ersten Mal ein WM-Spiel gucken, während dieser WM. Weil Portugal spielt.
Nice.
Und wird, glaube ich, voll schön. Und ich will einfach hier mal so in der Kultur auch wirklich hier wir gehen zum Public Viewing mit den ganzen Yoga-Mädels und supporten einfach mal richtig Portugal.
Kannst du dir das leisten, heute Abend nicht zu arbeiten und mehr im Spiel zu gucken?
Mal gucken. Je nachdem. Vielleicht muss noch ein Post drauf, ja, heute Abend, aber ja.
Kann man von Yoga leben? Die Frage, gerade als du erzählt hast, ist mir bewusst geworden, wie viel ich gekämpft habe. Also ich habe ja 2004 meine Ausbildung gemacht ich war fertig mit dem Abi und dann war in Rheinland-Pfalz, war das so, dass es umgestellt wurde. Man hatte im März war man fertig mit dem Abi und dann konnte man direkt schon ins Sommersemester einsteigen. Aber so weit war ich nicht. Ich war so beschäftigt mit dem Abi, dass ich so weit nicht denken konnte und hatte dann quasi diese Pause bis im Oktober. Und dann sagte meine Yogalehrerin, Mensch, mach doch deine Ausbildung und dann musst du nicht, damals konnte man noch rauchen in Bars, musst du nicht in verrauchten Bars dein Zubrot fürs Studium verdienen und kannst bei mir Yoga unterrichten. Ich dachte, geil, fantastische Idee, das mache ich auf jeden Fall. Und dann weiß ich noch, dass ich von der Ausbildung nach Hause kam und es war so bei mir in der Familie, ich bin die Erste, die Abi gemacht hat in der Familie und der Anspruch war riesig. Julia hat Abi gemacht und hatte dann auch noch ein richtig gutes Abi und es war so, mein Opa hat immer gesagt, Julia wird Bundeskanzlerin. Und dann dachte ich immer, fuck, no, that's the last thing I'm gonna do. Aber die Erwartung war riesig, fast so ein bisschen wie Mehdi Hassan immer sagt, entweder Ingenieur oder Ärztin, so, das war, was so auf mir lastete. Und dann habe ich eben diese Ausbildung gemacht innerhalb von 4 Wochen und war mit dieser Ausbildung durch und kam nach Hause und wusste, das war so glasklar in mir, that is it. This is what I want to do.
Bei mir auch, ja,
klar. Und dann kam ich nach Hause und hatte eben hatte mich beworben fürs Studium und habe dann diese ganzen Studiendinge so gemacht und dachte, jetzt gehe ich 5 Jahre studieren, wo ich eigentlich schon weiß, dass ich das machen will. Und das hat irgendwie auf einmal nichts mehr Sinn gemacht, außer jeden Morgen um 6.30 Uhr aufzustehen und eine Yoga-Praxis zu machen, bevor ich mit der Straßenbahn nach Karlsruhe an die Uni gefahren bin und dort Hanuman Chalisa auswendig gelernt habe.
Also mein Self-Abandonment war noch ein bisschen größer.
Okay.
Ich habe auch bei der ersten Ausbildung gedacht, this is it, das möchte ich machen. Mein größtes Goal wäre, irgendwann Yoga-Teacher auszubilden. Das weiß ich noch, das habe ich schon in der ersten Lecture gedacht. Da ging es darum, was Yoga ist. Und ich war so, this is what I want to do. Und dann habe ich aber, ich hatte noch diesen Glaubenssatz voll krass, dass man nicht von Yoga leben kann. Und habe dann, erstmal noch weiter studiert und war dann so, ja, ich mache das jetzt mal fertig und vielleicht so ein bisschen nebenher. Aber habe eigentlich ganz tief in mir schon gewusst, dass ich eigentlich von Yoga leben will.
Und es war so krass, weil ich hatte das so super klar in mir und ich weiß aber, dass war so abgeschnitten hier am Mund. Wenn mich jemand gefragt hat, und was machst du jetzt, habe ich immer so diese Alibi-Antwort gegeben. Ich gehe studieren, Biologie und Germanistik auf Lehramt, an Gymnasien. Es hört sich ja auch fantastisch an. Also es ist ja wirklich, damit bin ich richtig gut durchgekommen und war dann immer so, okay, cool, dadurch, dass man irgendwie an der Uni auch so viel Zeit hat, wo ich dann immer dachte, was ist denn das eigentlich für ein Scheiß? bin ja eigentlich an die Uni gekommen, um so richtig was zu lernen. Und auch, ich war richtig heiß. Ich war sau neugierig. Ich wollte da so richtig rein. Aber es gab da keinen rein. Also hinter der Tür war immer irgendwie Leere. Und da waren immer so diese bescheuerten Veranstaltungen, wo niemand drin sein wollte. Während weder der Dozent noch die da saßen. Und dann saß ich immer so im Vorlesungssaal und habe die alle beobachtet, wie die halt andere Sachen machen. Sich Flüge buchen oder irgendwie was anderes recherchieren. Und dachte ich, das geht gar nicht. Ich kann hier.
Warum seid ihr überhaupt hier? Oh, das weiß ich auch noch im Studium, das fand ich auch so krass. Da bei uns haben die nämlich immer, ich habe ja auch Lehramt studiert, und haben immer alle im Studium gesagt, wenn ich dann Verbeamtet bin, haben immer alle gesagt. Und ich dachte immer so, und dann hat das bei mir so gehittet in der Ausbildung, so Yoga is now, Atta Yoga Anushanam. Und ich habe immer gedacht, ja, endlich spricht's mal jemand aus, weil ich habe immer gedacht, hey, wir haben doch jetzt hier voll das geile Studentenleben, wir haben so eine Freiheit, heute Abend ist eine Party, lass da hingehen. Und war so, ich hatte so Hunger auf Leben und Lust, einfach draußen zu sein und so dieses Studentenleben voll zu genießen und möglichst viel zu lernen. Und ich habe immer so nebenher noch weitere Kurse gemacht, Gitarre spielen Kurs gelernt, ich habe Bauchtanzkurs gemacht an der Uni, alles. Ich habe das Sportprogramm gesehen und dachte so, wie geil, ich will einfach alles lernen. Und ich dachte immer so, ihr wollt verbeamtet sein? What's going on? Können wir nicht mal jetzt hier sein und verbeamtet darüber später sprechen, falls wir irgendwann fertig sind mit dem Studium? Also, das war für mich so, ich habe es überhaupt nicht verstanden.
I get you. Und das Ding ist aber auch, dass ich weiß noch, damals war dieser 5-Jahres-Horizont war einfach, hat völlig meine Kapazität überstiegen. Es war einfach dieses, und bei mir kam ja noch dazu, dass diese Krankheitsgeschichte eben gerade ganz kurz vorher stattgefunden hat. Und für mich war so wirklich dieses, jeder Tag ist ein Geschenk. Wer weiß, ob ich nächstes Jahr noch lebe. Also es war jetzt auch nicht so, dass mich irgendwie ein Schicksalsschlag eingeholt hätte, sondern das war ja wirklich, es kam so von innen. Und dann war wirklich so, jeder Tag ist ein Geschenk, in Carpe Diem, live it to its fullest. Und dann war eben dieses Ding, dass ich dann eben neben dem Studium wahnsinnig viel unterrichtet habe und dann zusätzlich zu diesen ganzen extra Curriculum-Geschichten in der Uni richtig viele Yoga-Aus- und Weiterbildungen noch gemacht habe. Und dann eben wie du auch so immer, ich habe dann immer so gerechnet, okay, wenn ich jetzt so und so viel unterrichte, dann kann ich so und so viele Weiterbildungen machen. Und dann war eben auch immer so dieses, okay, nee, ich will eigentlich gar keine materiellen Dinge irgendwie so haben. Und das Interessante ist, ich hatte richtig viele Leute im Studium, die dann auch so angefangen haben mit so Investmentgeschichten oder irgendwie noch andere Abschlüsse oder so. So diese Asset-Geschichten, ne, die du auch gesagt hast, mein größtes Asset bin ich. Und das war für mich halt wirklich auch immer so dieses, mein größtes Investment ist auch so meine Gesundheit und diesen Enthusiasmus und diese Lebenslust, die ich da so fühle. Und das war so den Motor, den ich am meisten befeuern wollte. Und ich weiß noch, dass ich war dann immer im Winter, in der Winterpause quasi an der Uni, war ich immer in Indien und bin da gereist und habe Fortbildungen gemacht und habe unterrichtet und habe einfach so Connections und Leben und wirklich die großen Fragen auch gestellt. Und dann saß ich da in so einem veganen Café, das weiß ich noch, als ob es gestern wäre, es war in Goa, in diesem fantastischen Shantaram hieß es, fantastisches veganes Café, und hatte so ein Gespräch mit dem Partner meiner Mama, der Betriebswirtschaft studiert hat, und der hat dann so ein Gespräch angefangen mit, ja, Julia, deine Lebensgrundlage, du musst ja deine Lebensgrundlage sichern. Und ich war dann in diesem Moment, bin ich so richtig tief in die Yoga-Philosophie rein, wo ich dachte, du hast überhaupt keine Ahnung, was die Lebensgrundlage eigentlich wirklich ist. Der Fluss des Pranas ist das Allerwichtigste, dass der frei durch den Körper fließen kann. Und diese ganzen Geschichten, die du da anhäufst, die so viel von deinem Mindspace brauchen, was willst du damit eigentlich? Die machen dich nur unfrei, bla 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 bla, war natürlich voll in meiner Hippie-Phase und so. Mittlerweile weiß ich, dass das alles Energie ist und dass es voll gut ist, wenn man überall ein bisschen sich sortiert hat. Und ich weiß aber, dass, und das würde ich tatsächlich auch niemals umkehren, dieses Gefühlte und diese erlebte Erfahrung von ungebundener Freiheit und dass das Leben auf einer Ebene zu erleben, wo sich Türen und Möglichkeiten öffnen, ohne dass alles so transaktionär ist, dass immer ein Preis draufstehen musste. Weil es gab ganz viele Momente, wo ich die Kohle nicht hatte. Mir geht's ähnlich, ich komme nicht aus einer Familie, da gibt's keine, there is no generational wealth, da gibt's keine riesengroßen Rücklagen. In dem Moment, wo ich sozusagen nach dem Abi so raus bin, war ich, hatte das riesengroße Privileg, zu Hause wohnen zu können, was ein riesengroßer Faktor ist. Und aber alles, was dann so passiert ist, in was ich investieren wollte, ging über mich. Und dabei zu wissen, dass ich die Fähigkeit habe, Türen zu öffnen, sei es darüber, dass ich es schaffe, einen monetären Kreislauf zu erzeugen, indem ich monetär bezahlen kann für Kurse, was ich immer richtig gerne gemacht habe. Ich habe immer, wenn ich bei Freunden oder Kollegen oder auch bei meinen Lehrern irgendwie mich das 10. Mal angemeldet haben und die dann gesagt haben, ja, Julia, we give you a discount. Und ich gesagt, ich will keinen Discount. Das ist das Wertvollste, was ich jemals in meinem Leben gefunden habe und ich möchte gerne den vollen Preis bezahlen, weil das einfach so geil ist und weil ihr sowieso viel zu wenig verlangt dafür. Und wenn das nicht geklappt hat, dann habe ich immer einen Weg gefunden. Das Coole ist, beim Yoga ist immer diese Karma-Yoga-Geschichte, wo ich über einen Deal meines Inputs, sei es mental oder körperlich, ich habe so viel Toiletten geputzt im Ashram, um da Weiterbildungen zu machen, sei es im Haushaltsteam, sei es im Garten, sei es Yogastunden unterrichten, sei was auch immer irgendwie da war, das zu machen. Und das Coole ist auch wirklich so diese Frage, ne, kann man von Yoga leben? Ich glaube, die große Frage ist, welche Art von Leben möchte ich leben? Und was bedeutet das für das Business, das ich aufbaue? Weil ich würde behaupten, es gibt sehr, sehr viele andere ökonomische Segmente, in denen ich sehr viel einfacher, sehr viel mehr Geld generieren kann. Die Frage ist, und das war meine größte Frage ab dem Moment, in dem meine Krankenhausgeschichte war, ist es sinnvoll, sinnstiftend für mich und für die Menschen, die daran teilhaben?
Das ist so eine gute Frage, weil am Ende des Tages stelle ich mir so oft auch die Frage, und ich habe das richtig oft, dass ich diese Awareness rein droppe, in der Frage, auch weil ich ja meinen Tag auch so frei gestalten kann aktuell in dieser Zeit, in der ich jetzt gerade keinen Partner und keine Kinder habe. Und dann habe ich ganz oft dieses Gefühl, in das ich dann reinfalle, in das es ist alles Zeit und wie ich sie fülle. Mein Leben ist eigentlich nur Zeit und wie ich sie fülle. Und das ist so eine kraftvolle Frage und ich glaube, die Frage können wir uns alle stellen, ganz egal, ob wir Partner und Kinder haben. Und deshalb machen wir auch im Lakshmi Liberate Modul diese kraftvolle Übung, wo wir dieses Kuchendiagramm aufmalen und dann diese Kuchenstücke verteilen, und zwar so, wie es die Realität ist. An wen geht meine Zeit, also dieser Kuchen ist die Zeit, und wie unsere Wunschvorstellung ist. Und dann in ein ernsthaftes Gespräch miteinander gehen. Ein ernsthaftes und bestimmt auch ein lustiges, vielleicht auch manchmal ein bisschen trauriges Gespräch. Was muss passieren, damit ich näher an meinen Wunschkuchen rankomme, als an den Kuchen, den ich aktuell vor mir habe? Und ich stelle mir diese Frage immer wieder, was, also diese Zeit und wie ich sie fülle, weil wenn es nur darum ging, Geld zu verdienen, ja, dann wäre ich wahrscheinlich sicherer dran. Ich meine, ich habe ja gerade darüber gesprochen, Self-Abandonment war bei mir noch mehr am Start. Ich habe mein Studium fertig gemacht und ob das jetzt für mich, für mein Ego, für meine Eltern, für wen auch immer war, brauche ich jetzt auch nicht weiter großartig analysieren. Ich habe es dann einfach fertig gemacht und ich hatte auch das Glück, dass mir das Studium recht leicht fiel, sodass ich die Selbstständigkeit gut nebenher aufbauen konnte und es gut vereinbar war einfach. Das ging einfach gut. Ich glaube, das würde jetzt auch nicht bei jedem Studium so gehen. Und natürlich, wenn ich jetzt irgendwie als Lehrerin arbeiten würde, dann hätte ich 6 Wochen im Jahr Ferien. Wahnsinn, könnte ich mir gar nicht vorstellen heutzutage. Was würde ich denn machen mit 6 Wochen? Gar nicht arbeiten. What? total, könnte ich mir wirklich, also aktuell könnte ich mir gar nicht vorstellen. Wäre bestimmt eine gute Übung für mich auch. Aber darum geht's gar nicht, weil wenn ich mir vorstelle, und ich habe das jetzt auch gerade die letzten Tage noch mal, ich habe eine kennengelernt hier beim Ashtanga, wo ich morgens aktuell hingehe, die eine Wahnsinnspraxis hat und aber irgendwie aus irgendeinem Grund noch nicht so richtig ins Unterrichten reingekommen ist und Deutschunterricht gibt. Und ich habe dann so gedacht, no judgment from my side. Sie kann ja mit ihrer Zeit und wie sie ihre Zeit füllt, ist ja vollkommen frei für sie. Aber ich dachte halt, für mich persönlich würde sich das so leer anfühlen, Sprachen zu unterrichten. Obwohl das ist das, was ich studiert habe und ich weiß, ich liebe Sprachen, ich brenne für Sprachen, ich spreche 5 Sprachen und jede Sprache bringt eine andere Persönlichkeit in mir raus und hat Schlüssel zu anderen Kulturen und neuen Herzen und so weiter und so fort. Sprachen sind was ganz, ganz Tolles und ich habe auch in der Schule gerne Sprachen unterrichtet. Aber diese Tiefe, die mir das Yoga-Unterrichten gibt und die Transformation, das Leuchten in den Augen, das emotionale Wachstum der Menschen zu beobachten durch meine Arbeit, das ist für mich das Erfüllendste und Befreiendste und das Schönste. Und es fühlt sich für mich fast an, wie wenn ich, das habe ich dann auch mit ihr geteilt, dass es sich für mich angefühlt hat, nach meinem ersten Teacher Training war ich so, Wahnsinn, das ist ja so geil, ich muss eigentlich sofort anfangen zu unterrichten, weil es würde sich sonst anfühlen, wie als würde ich das Rezept für den leckersten Kuchen kennen und ich würde den immer so zu Hause für mich alleine backen und dann auch alleine essen. Oder ich würde den tollsten Strand kennen und ich würde da immer so ganz heimlich hingehen und niemandem davon erzählen und auch niemanden mitnehmen. So sad. Und dann habe ich nochmal mit einer anderen Freundin heute darüber diskutiert, weil die hat gesagt, für sie fühlt sich die Praxis manchmal so intim an, dass sie das fast zu holy findet, um das zu teilen. Und dann habe ich gemeint, komisch, kann ich gar nicht irgendwie nachvollziehen, aber ich will es verstehen, erzähl mal mehr. Also für mich, ich habe auch sau viele intime Downloads und Momente, wo ich das Gefühl habe, ich komme einer größeren Kraft näher, ich komme mir auf eine ganz bestimmte Art und Weise näher, ich komme der Essenz von was Leben ist näher und all diese Dinge. Ich habe schon crazy Erfahrungen gemacht, out of body, was auch immer, aber trotzdem ist es nicht, dass ich damit prahlen muss, mit diesen Erfahrungen, gar nicht. Es geht, auch wenn ich unterrichte, geht es ja gar nicht um mich. Und ich glaube, das ist für mich auch das Kraftvolle, dass wenn ich unterrichte, geht es nicht um mich. Aber wenn ich praktiziere, geht es mehr um mich. Und um diese Balance zu finden zwischen, sonst wäre es die ganze Zeit, es würde die ganze Zeit um mich gehen, irgendwie auch so gefühlt, wenn ich nur praktizieren würde, glaube ich auf jeden Fall. So ist es mein, aber ich glaube, dass jeder auch eine unterschiedliche Erfahrung haben kann, deshalb war ich so neugierig, was sie teilt. Und sie meinte dann, ja, sie kann es gar nicht genau sagen, es ist wie, dass man ja auch so über intime Erfahrungen mit einem Partner jetzt nicht immer direkt erzählt und nicht allen alles dann teilt, sondern das ist dann das, was dann zwischen den beiden Menschen in dem Moment passiert und da ist diese Holiness einfach da und die Magie wird dann ja nicht so nach außen getragen. Und das fand ich voll interessant und ich werde das auch nochmal weiter auf die Matte nehmen oder weiter beobachten. Finde ich mal voll interessant, was du dazu sagst.
Also ich habe das tatsächlich beim Unterrichten, habe ich das so in der Form nicht, weil in meiner Erfahrung, in meiner eigenen Praxis und beim Unterrichten die Dinge, die sich so ultra intim anfühlen, sind nicht so richtig in Worte zu packen. Und die Fähigkeit zu erlernen und weiter zu kultivieren, diesen Raum für diese magische Interaktion herzustellen, die ist so unglaublich wertvoll. Ich bin so dankbar, dass andere Menschen, die gelernt haben und kultiviert haben, sodass ich diesen Zugang finden konnte. Und ich möchte das unbedingt gerne für andere auch tun. Und dabei geht's, du hattest es schon angesprochen, in ganz vielen Aspekten, geht's eigentlich gar nicht um mich, sondern das, was passiert, wenn ich mich treffe in einem gehaltenen Rahmen von jemand anderem, ist so unglaublich wertvoll und hat aber mit der anderen Person begrenzt, was zu tun. Natürlich ist das ein wahnsinniger Skill und es gibt ganz viele Menschen, die einen Raum halten, wo ich mich nicht so gut treffen kann. Und ist aber auch okay. Aber dieses Feld zu eröffnen, in dem Menschen sich treffen können, vor allem in einer Zeit, wo wir so krass abgelenkt sind und das immer schwieriger wird, sogar in unserem privaten Raum, diesen wirklichen, ungestörten Zugang zu finden, da welche Scham auch immer da eventuell auftreten könnte, die kann ich immer negieren mit dem unglaublichen Wert, der entsteht. Ja, für mich, wenn ich Empfänger davon bin und für die anderen. Und auch, mein klar, ne, du weißt es auch, in diesen vielen, vielen Jahren, mit diesen vielen, vielen Rückmeldungen ist es einfach auch nicht mehr von der Hand zu weisen. Also ich weiß noch, und es hat bei mir tatsächlich sehr, sehr lange gedauert, bis ich dem Braten getraut habe. Also es war wirklich, würde wirklich sagen, und es kommt immer noch, es ist immer noch so, dass manchmal der Moment kommt, vielleicht funktioniert es gar nicht. Und ich habe mir das wirklich einfach nur eingeredet die ganze Zeit. Ja? Aber die...
Deshalb ist es so wichtig, dass auch immer wieder diese Nachrichten kommen.
Richtig.
Auch jetzt gerade auch beim Podcast richtig. Oder so. Ne? Es ist manchmal so, like we are putting ourselves out there. Wir geben so viel raus und am Ende des Tages... Es ist so selten. Es ist passiert schon, aber ich glaube vergleichsweise, dass die Leute, so diese internen Prozesse, die ablaufen, dass sie prozentual, natürlich kriegen wir sau viele gute Rückmeldungen, aber ich glaube prozentual ist wahrscheinlich die Menschen, die sich dann wirklich rückmelden, liegt vielleicht bei 20-30%, weil ganz viele denken, ach, ich will die jetzt auch nicht nerven, schon wieder schreiben oder vergessen es dann oder es sind dann so kleine Momente im Alltag, wo dann die Erinnerung an das, was die Praxis mit ihnen gemacht hat, kommt und das Handy gerade nicht griffbereit ist oder wie auch immer.
Ja, und häufig kommt es dann echt aber auch so krass, ne? Also vor allem, wenn man dann so viele Jahre schon unterrichtet hat, kommt dann irgendwie so, also wo ich dann manchmal so Rückmeldungen kriege von irgendwie vor 5 Jahren, ja, war ich bei dir beim Retreat oder war in dieser Yogastunde und das ist passiert und so hat sich das jetzt kultiviert und guck mal, wie es mir jetzt geht, wo ich dann denke, wow, krass, wie cool. Und das sind dann eben die Momente, wo ich einfach auch weiß und merke, dass es lohnt sich, über dieses Schamgefühl drüber zu gehen. Also ne, dieses Schamgefühl, das manchmal herkommt mit diesem, oh, das ist so intim und es ist auch so roh. Häufig ist es, also was bei mir wirklich auch kommt, ist, dass es sehr, sehr roh ist. Also meine eigenen Erfahrungen, die ich mache, weil der Grundsatz, und wir haben uns da schon häufig darüber unterhalten, ist practice and share the practice. Das heißt, es gibt eigentlich sehr wenig, vielleicht bis gar nichts, was ich weitergebe, was ich nicht wirklich im tiefsten meiner Zellen gefühlt habe. Und das hat eine bestimmte Rohheit, weil viele der Themen im Yoga sind einfach in sich total roh, weil es um unsere Beziehung mit der Lebendigkeit geht und auch, weil es um die krasse Illusion geht, in der wir die ganze Zeit drinstehen, wo wir uns die ganze Zeit irgendwelche Geschichten erzählen von der Distanz zwischen uns und uns oder der Distanz zwischen uns und den anderen und wo so viel Schmerz irgendwie auch heraus entsteht, ja, und dieses ständige sich abgeschnitten fühlen. Und es wäre ja auch gelogen, wenn ich sagen würde, ja, ich mache das jetzt schon seit 22 Jahren und ich fühle mich immer total angebunden und es stimmt halt einfach gar nicht. Ich falle so häufig raus und diese Rohheit zu teilen, zu sagen, wow, okay, 22 Jahre später, ich falle immer noch die ganze Zeit raus und wie geil ist es, ein Tool zu haben, um wieder reinzutreten in diese Verbindung. Und deshalb finde ich das unglaublich wichtig und auch echt immer so ein Empowerment auch an YogalehrerInnen, ja auch die jetzt zuhören, wenn du in dieser Fluktuation stehst und einfach auch diese Fragen stellst von, stimmt es eigentlich alles, funktioniert es eigentlich alles und warum falle ich da so oft raus? Es gibt diesen wunderschönen, das ist so ein Sufi-Song, even though you've broken your vows 1,000 times, come, come again. Das ist so dieses, ich liebe dieses Mantra, weil das... Wie häufig saß ich schon in Kirtans und es kam dieses Mantra und ich habe so geweint und ich, also weil ich am Anfang meiner Yoga-Praxis echt auch krass mit so mit so Addiction-Sachen, also so ganz, ne, so dieses Alkohol, Marihuana und so weiter, wo ich einfach häufig gemerkt habe, boah, shit, ich habe dann doch einen geraucht und dachte, es fühlt sich irgendwie gar nicht richtig an, aber bin dann doch wieder rausgefallen und bin dann wieder rein und saß dann da und dachte, ist es überhaupt okay, jetzt hier noch zu sitzen? Bin ich es wert, hier zu sitzen? Beziehungsweise noch viel schlimmer in der Zeit, wo ich schon unterrichtet habe, hier sitze ich und spreche über den Atem und Prana und leite ein Pranayama an und habe gerade eine Zigarette geraucht. So. Also, what the heck? Und dann aber zu sehen, nein, die Praxis ist, das zu umarmen, das alles. Den ganzen Zyklus von rausfallen, wieder reintreten, es mir darin wieder alles, was ich habe an Möglichkeiten, mich da wieder gut anzubinden, wieder rauszufallen. Und den ganzen Kram wieder von vorne, so wie dein fantastisches Flowchart von der Meditation ist nämlich genau das Gleiche, wenn wir da sitzen und die Augen zu haben und es sieht immer so aus, als wären wir total holy, schon so in die Tür des Nirvana schon durchgetreten und in unserem Kopf ist aber einfach der größte Salat ever. Und das Einzige, worum es geht, ist uns darüber bewusst zu werden, okay, Salat. Wo war nochmal der Fokus? Ha, da war der Fokus. Okay, wieder der Fokus. Okay, let's go.
Boah, ich habe das auch wirklich fast jeden Morgen, ganz ehrlich, wenn ich anfange mit den Sonnengrüßen. Und dann denke ich manchmal so, was ist eigentlich mit diesen ganzen Menschen, die sagen, wenn sie morgens aufwachen, sie haben so einen ruhigen Geist. Mein Geist ist überhaupt nicht ruhig. Wenn ich die ersten Sonnengrüße mache, dann denke ich, dann habe ich so viele Gedanken, dass ich denke, wie zur Hölle soll ich das heute schaffen? Also heute, manchmal habe ich dann so diesen negativen Glaubenssatz, dass ich denke, okay, heute schaffe ich es wirklich nicht. Heute im Shavasana wird es wirklich laut sein in meinem Kopf. Und dann bin ich wieder so, nee, komm, denk positiv, du schaffst es. Und dann geht's weiter und dann nach und nach durch die Asanas klären sich die Gedanken und dann, und trotzdem, und selbst wenn mal ein Tag ist, wo es nicht so gut klappt und jetzt auch alle, die zuhören, auch wenn du jetzt Yoga-Teacher bist und sagst, jetzt erzählen hier Julia und Julia, dass man vom Yoga leben kann oder was auch immer, wenn du jetzt gerade zuhörst und finanziell voll strugglest, jetzt mal ganz ehrlich, wir haben gerade eine Inflation hier am Start und ja, natürlich, gibt es gerade einfach so viele andere Optionen, wie man Geld verdienen kann. Und wenn du sagst, ich hole mir noch eine andere Ressourcenquelle mit dazu neben dem Yoga oder ich fahre mal mit dem Yoga ein bisschen langsamer und baue mir noch was anderes auf oder ich sehne mich gerade so sehr nach einem Stable Income und einer Struktur und einem Team, hey, dann mach das doch. Und es ist gar kein Verrat an dem Yoga. Du bist deshalb kein schlechterer Yoga-Teacher. Du bist deshalb nicht weniger verbunden mit deinem Dharma, mit deinem Purpose, was auch immer. Du bist genauso wertvoll. Und ich habe heute ein Gespräch gehabt mit einer Freundin, die sich so viel aufgebaut hat, wirklich so viel, die praktiziert, seit sie Teenager ist und gerade so müde ist. Und die war heute Morgen mit mir bei der Praxis und wir haben danach einen Tee zusammen getrunken. Und dann sagte sie, oh Mann, ganz ehrlich, ich habe überlegt, sagt sie zu mir, wirklich mal mit Real Estate oder sowas zu machen. Einfach, wo ich einfach in einem Team bin und irgendwas mache, wo ich nicht viel nachdenken muss. Ich komme nach Hause, bin fertig, muss nicht noch irgendwelche Emotionen bemuttern von irgendjemandem und bin einfach done with it und mache einfach die Yoga-Praxis nur für mich. Und dann habe ich so gesagt, hey, probier's doch mal aus, weißt du? Ohne jetzt sie zu überreden, zu sagen so, du musst jetzt, bleib in deinem Dharma. Ich habe gesagt, ich weiß, dass du es kannst. Ich weiß, dass es harte Zeiten gibt und dass du da durchkommst, wenn du willst. Und ich verstehe auch voll, wenn du sagst, hey, ich bin müde und ich will mal einfach was ausprobieren. Und dann merkst du vielleicht, es ist total cool. Dieses finde ich cool und ich durch Real Estate habe ich jetzt gelernt über Immobilien und jetzt kaufe ich mir ein Retreat Place, weil ich habe jetzt einfach verstehe jetzt den Markt und was auch immer, weißt du? Wer weiß, wo dich das wieder hinbringt, habe ich dann zu ihr gesagt, oder? Oder du merkst dann, oh, es ist total leer und gar keinen Bock und jetzt wieder das nächste Teacher-Training unterrichten, weißt du? Also ich glaube, wir dürfen da auch einfach fluide bleiben mit den Möglichkeiten, die wir haben und mit unserem Gefühl und mit unseren Bedürfnissen und müssen uns da gar nicht in so eine Box und auch nicht in eine Box des Dharmas oder so reinzwängen.
Das ist so, so gut und geht genau in die Geschichte von The Diamond Cutter, was auch in der Literaturliste von Lakshmi Liberate drin ist. Dieser Mönch, der von seinem Meister nach draußen geschickt wird, also wirklich mitten rein in New York und die Aufgabe bekommt, die buddhistischen Grundprinzipien in der Ökonomie, in einem gelebten Business zu sehen, zu erkennen, zu kultivieren und weiterzugeben. Und startet dann eben dieses Diamanten-Business, was echt richtig hart ist. Und ich stimme dir da vollkommen zu. Und ich glaube, dass das auch wirklich mit auch die größten Weisheiten sind, die in Lakshmi Liberate so durchkommen. Das auf der einen Seite sind es natürlich ganz klare praktische Tools von, okay, wenn ich mit Yoga in eine Selbstständigkeit möchte, was brauche ich da für Tools, um einfach mit den Menschen in Verbindung zu kommen? Ja, also wenn ich mit jemandem telefonieren möchte, brauche ich ein Telefon und ich brauche einen Vertrag, dass ich quasi die Nummer wählen kann und das eben für das Yoga unterrichten und das eben auch angewandt auf 2026. Also es hat sich einfach wahnsinnig viel verändert und ich muss auch sagen, also bei mir ist schon auch häufiger so ein schweres Herz, wenn ich sehe, dass so FreundInnen und KollegInnen, die sich dann nochmal mit einem Studio auch probiert haben oder die lange Jahre ein Studio geführt haben und sagen, wir packen es einfach nicht mehr, was ich total verstehen kann und aber dennoch nicht von der Hand weisen kann, dass da irgendwie so ein schweres Herz ist, weil ich es mir so gewünscht hätte, dass es gut geht, weil einfach diese Community Spaces so krass wichtig sind für die Menschen. But I get it. I absolutely get it. Und die Frage ist aber, was braucht es, dass sich das Ding trägt? Und ich sage jetzt bewusst das Ding, weil das Ding kann alles Mögliche sein. Es kann ein Online-Studio sein, es kann ein Brick-and-Mortar-Business sein, es kann ein Teacher-Training sein, es kann ein Workshop sein, es kann eine Klassenserie sein. Es ist völlig egal, das Ding, dass sich das trägt, was braucht es? Und ich finde, dass da Lakshmi Liberate auch so wirklich coole und super wichtige Fragen stellt, die alle inkludiert, egal ob Yoga für dich etwas ist, was du zur Freude deiner Seele und aus der Fülle heraus praktizierst und du sagst, ich möchte es voll gerne anbieten, ich brauche die Kohle nicht, ich bin super sicher, was auch immer, ich bin verbeamtet, ich habe ein Real Estate Business, ich habe was auch immer du hast, ja, weil du sagst, I'm good, ja, financially, aber ich mag voll gerne dieses Rad, irgendwie, das ist so geil, dieses Yoga, ich will das gerne weitergeben. Egal, ob du so eine Person bist oder ob du eine Person bist, die sagt, fuck, ich bin alleinerziehend, ich lebe nicht in meinem Eigenheim und ich habe die ganzen Rechnungen zu bezahlen, die wir, die meisten von uns, richtig gut kennen. Und das Ding muss sich tragen. Und wirklich die Frage sich zu stellen, was sind denn die Komponenten, dass sich das am Ende voll anfühlt? Da gibt es nämlich ganz viele Varianten. Es kann total gut sein, dass sich das Ding finanziell total toll, dass es total klasse ist und dass wir uns voll leer fühlen, was ich ehrlich gesagt, ich persönlich fast noch einen schlimmereren Zustand finde, als wenn es sich finanziell nicht so getragen hat, aber mein Herz total voll ist. Aber das ist auch die Art und Weise, wie ich angelegt bin. Und dann kommt es aber auch darauf an, in welcher Lebensphase bin ich. Ja, also ich weiß noch, dass in Zeiten, wo sich mein Herz total voll angefühlt hat, aber das Portemonnaie nicht so aufgefüllt war und ich war alleine und war in Indien und konnte die nächsten 6 Wochen mit 33 Rupees Thali essen, war das einfach wurscht. Wenn das jetzt so ist, ist es ein bisschen anders gelagert, weil da einfach noch da sind noch 3 andere Menschen und ein Vierbeiner mit dran, was da einfach dazugehört. Aber alle diese Komponenten, wo stehe ich in meinem Leben, in welcher Lebensphase bin ich, welchen Stellenwert möchte ich mein Yoga-Business geben, finanziell, aber auch in meinem Herzbereich und von diesem Kuchendiagramm, von dem du gesprochen hast, wirklich auch energetisch, wie viel Energie habe ich zu geben gerade? Und das ist, finde ich, auch total interessant, wirklich für Yoga-Lehrer, die schon echt lange so das machen, was sie machen, da auch ehrlich mit sich zu sein, zu sagen, ich liebe das, was ich mache und ich merke das, also und ich weiß um den Wert und ich habe das Feedback schon bekommen und ich bin aber fucking ausgebrannt. Und alle diese Kompositionen sind willkommen in diesem Modul und das Coole, was ich echt immer liebe an den 50-Stunden-Modulen ist, dass der Start des Tages ist die eigene Praxis. Und was ich definitiv sagen kann, was häufig am ersten leidet, als langjähriger Yoga-Lehrer, Yoga-Lehrerin ist dieses, dass the overscheduling takes away from the own practice. Das heißt, dass wir diesen Motor, dieses Rad, dieses Endorphinsystem auch selbst gar nicht mehr so anzapfen und dann disconnected sind von dem, was wir weitergeben und dass daraus dann echt so ein Burnout entsteht und dann auch häufig so ein Disconnect von unserer Bepreisung. Und das ist super spannend, sich das mal anzugucken. Gar nicht mit einer Messlatte, one size fits all, sondern mit einer individuellen Messlatte.
Voll schön gesagt. Ja, am Ende des Tages finde ich auch, man merkt immer, wo steht jemand auch einfach energetisch. Also bei mir war es zum Beispiel so Mitte 20, ich hatte natürlich sau viel Energie, ich hatte sau viel Zeit, auch einfach das Business aufzubauen. Und für mich war dann auch klar, erstmal meine Preise kann ich erstmal recht low ansetzen, weil die Sachen, die ich angeboten habe, das war Yoga für Backpackers, habe ich, glaube ich, in einer der vorigen Podcast-Folgen schon mal erzählt. Ich war selbst Backpackerin, hatte Lust auf diese Art von Menschen, mit denen ich dann in den Bergen wandern war. Damit habe ich jetzt, würde ich auch sagen, nicht großartig den Markt kaputt gemacht, weil ich habe jetzt, meine Zielgruppe waren jetzt nicht irgendwelche Manager, die in Frankfurt irgendwie groß Kohle machen und jetzt ein schickes Hotel erwarten, sondern das war wirklich so, man konnte da im Stockbett übernachten und ich habe dann auch immer so ein bisschen Matchmaking gemacht, es hat mir auch Spaß gemacht zu gucken, so von den E-Mails schon raus zu fühlen, so was ist das so für eine Person und dann die Leute einzuteilen, da sind super schöne Freundschaften entstanden, dann sind die Leute da zusammen in den Bergen wandern gegangen, so. Und das war total cool und gleichzeitig ist es auch so, dass man trotzdem, finde ich, so ein bisschen aufpassen muss, einfach auch den Markt nicht kaputt zu machen, da einfach achtsam zu sein, wenn man jetzt, wie auch immer, was anbietet, sehr hochwertiges Angebot anbietet, so gefühlt für nichts. Und dann sind aber Leute, die davon leben wollen, dann finde ich das manchmal so ein bisschen, muss man halt so ein bisschen gucken, finde ich einfach, wie platziere ich mich da? Was nicht heißt, dass man nicht auch großzügig sein darf und Menschen einladen darf und so weiter und so fort. Im Gegenteil, also ich finde das total schön und machen wir ja auch in unseren Teacher-Trainings, was du auch am Anfang schon gesagt hast, dass man da Systeme bauen kann, wo auch Leute einfach in anderer Form als monetärer Form was zurückgeben können. Und gleichzeitig ist es auch einfach so, was ist der Zeitpunkt, was ist die Zielgruppe und dann wirklich auch einfach, loszugehen. Und ich finde immer, dass es einfach auch so, so wichtig ist, noch genug Zeit zu lassen für die eigene Praxis, weil die eigene Praxis, die bringt auch immer wieder Themen auf. Und das ist, glaube ich, genau das, was du gerade angesprochen hast mit dem Burnout. Dann gibt es manchmal Menschen, die vielleicht nicht genug Zeit haben, das zu integrieren, was die Praxis nach oben gespült hat. Vielleicht dann ein Frust entsteht, vielleicht auch ein bisschen ein Resentment, die eigene Praxis auszuführen. Weil bei mir ist es schon so, manchmal kommen emotionale Themen hoch, die vielleicht auch gar nicht unbedingt was mit mir zu tun haben, sondern mit den Generationen davor und wo es dann Gespräche braucht und Dinge braucht, wo man sagt, oh Mann, das braucht jetzt wieder Zeit und das braucht wieder Energie. Und jetzt habe ich diese Zeit und die Energie gar nicht wieder, um das wieder in mein Business zu stecken. Also ich sage immer, Selbstständigkeit ist ständige Arbeit an sich selbst und ich habe allen Respekt vor Leuten, die sich da voll reinbegeben. Und ich habe auch allen Respekt vor Leuten, die sagen, ich habe das jetzt mal ausprobiert für eine Weile, ich mache jetzt mal was anderes und vielleicht komme ich mal irgendwann wieder dahin zurück oder kombiniere. Ich habe jetzt im Coaching auch Frauen geholfen, eine Teilselbstständigkeit aufzubauen, finde ich auch super schön, dass man einfach auch sich damit ein Stück weit Freiheit, Selbstverwirklichung und was auch immer es für einen bedeutet, ermöglicht. Und darum geht es auch ganz, ganz viel bei unserem Modul in Lakshmi Liberate. Also ich glaube, das ist was, ganz, ganz viele anstreben. Und was halt dafür, finde ich, so super wertvoll sind wirklich auch einfach Kooperationen mit Menschen, die sich richtig auch vom Wertesystem her aligned anfühlen. Und da, finde ich, sind halt solche Spaces wie Ausbildungen. Für mich war das eigentlich immer der Ort, wo ich eigentlich am besten connecten konnte, wo Kooperationen, Partnerschaften entstanden sind mit Leuten, mit denen ich gemeinsam Retreats unterrichtet habe, mit denen ich gemeinsam Dinge aufgebaut habe oder auch einfach gegengecheckt habe, sich ausgetauscht hat. Selbst wenn man gar nicht zusammen was kreiert, wenn man was kreiert, dann einfach nochmal rückfragen kann und sich einfach gegenseitig empowert. Und das, finde ich, ist auch bei uns, finde ich, so besonders und so schön, weil es gibt in der Yoga-Welt leider, was überhaupt ganz unyogisch ist, finde ich, leider sehr viel Konkurrenz. Einfach, ich glaube, was einfach im Westen hier auch so ein frauendominiertes Ding ist. Und das Patriarchat es immer noch schafft, leider, uns Frauen oft als Konkurrentinnen hinzustellen. Und dann, ja, schade, dass es dann oft nicht so ist wie, oh, ich bin total inspiriert. So ist es nämlich für mich. Da haben wir auch in der anderen Lakshmi-Folge drüber gesprochen. Die werden wir euch auch nochmal verlinken, wo es auch viel um Neid ging. Wo dann vielleicht bei mir, wenn ich sowas spüre, wow, dann vielleicht so einen leichten Stich spüre, dann denke ich so, oh cool, das zeigt mir, da will ich hin. Da ist was, was mich interessiert, was mich berührt, was mich kitzelt. Und dann zu sagen, okay, cool, nice, in die Richtung möchte ich mich bewegen. Und so war es jetzt so cool. Ich hatte so eine coole Erfahrung im Studio morgens bei der Praxis. Es war eine Frau neben mir eines Tages, die eine sau advanced Praxis hatte. Und ich habe die angeguckt und dachte so, wie geil. Also da war gar kein Neid oder so. Ich war einfach nur so richtig in awe und inspiriert. Und ich dachte so, was hat sie für einen tollen Körper? Wie bewegt sie sich? Wie connected ist sie? Wie toll sehen die Asanas aus? Und wie schön ist Yoga? Es sah wirklich aus wie ein Tanz. Aber so krass advanced Posen. Also sie hat die dritte Serie geübt. Und dann sah sie auch noch so cool aus und hatte auch, ich trage ja auch die Zehenringe. Sie hatte dann auch die Zehenringe an. Ich dachte so, ah, cool. Also kleine Details sind mir dann aufgefallen, weil sie war halt rechts von mir und man dreht sich ja beim Ashtanga in der ganzen stehenden Sequenz und so dreht man sich ja dann ständig nach rechts. Und dann habe ich sie quasi immer wieder gesehen. Und dann war sie wirklich nur diesen einen Tag da. Und ich weiß noch, ich habe dann, als ich dann heimkam, habe ich dann zu dem Mann, den ich da gedatet habe, habe ich dann gesagt, oh, heute war eine da und es hat mich voll inspiriert und es war so schön. Und am nächsten Tag war die nicht mehr da. Dann habe ich weiß ich noch, dass ich auch zu ihm gesagt habe, jetzt war die heute nicht mehr da, voll schade. Ich hätte die voll gerne noch kennengelernt und so. Und dann hatte die in der Zeit, ich habe sie jetzt kennengelernt, sie hatte nämlich nur Ericeira mal ausgecheckt, ob sie hier leben will. Und ist jetzt nach Ericeira gezogen. Und plötzlich, nachdem ich ja jetzt aus der Schweiz zurückkam und alles, und das ja auch war auch noch einfach traurig war, weil wir so viel auch zusammen uns auch empowert haben in vielerlei Hinsicht, also mit diesem Mann. Und eine Sache, wo wir uns empowert haben, waren Handstände. Wir haben ja jeden Tag zusammen Handstände geübt. Und ich kam rein ins Studio und dann steht diese Frau im Handstand mitten im Studio. Sie war schon früher da gewesen. Und dann habe ich praktiziert und ich habe meine Matte, also ich mein, wir haben da so ganz feste Plätze und ich habe dann meine Matte auf meinen Platz gelegt und habe dann im Down Dog, weil sie direkt hinter mir war, habe ich sie immer wieder gesehen und immer wieder gesehen, was sie für Posen macht und dachte so, wie cool. Und dann ist mir eingefallen, dass ich mit jemandem geschrieben habe, die vor kurzem die Handstandtrainings anbietet und gefragt hatte, ob ich da mitmachen kann. Und dann ist mir das wieder eingefallen und dachte ich so, eigentlich brauche ich doch gar nicht den Mann jetzt, um Handstände zu üben. Was ein Quatsch. Hier gibt es doch einen Handstandcoach. Ich habe doch noch mit der geschrieben. Wer ist das denn? War so ein Gedanke in der Praxis. Irgendwann war mein Mind ein bisschen ruhiger und weniger Gedanken. Und am Nachmittag kommt eine Nachricht von dieser Frau. Und es war die. Und dann schreibt sie mir, du hattest dich ja für Handstände interessiert, heute Abend ist der Handstand-Workshop, willst du kommen? Ich versuche das jetzt immer einmal in der Woche zu machen, mittwochs. Und ich schreibe sofort so, ja, ich komme, wann, wo, wie? Und dann sagt sie so, und kann es sein, dass du heute Morgen in der Praxis vor mir warst? Und dann sage ich so, ja. Und dann hat sie gesagt, Achtung, ich folge dir auf Instagram schon seit ganz vielen Jahren, weil ein Lehrer, bei dem ich eine Ausbildung gemacht habe, bei dem hast du davor eine Ausbildung gemacht. Und der hat gesagt, er erzählt seitdem immer von dir in den Trainings, weil du im ersten Jahr so krass dir einfach eine Selbstständigkeit aufgebaut hast, schon mit dem 200-Stunden-Training angefangen hast, Retreats zu unterrichten, ohne Business-Background. Du hast einen Teacher-Background, hat er uns erzählt. Und er ist einfach schwer beeindruckt und hat das immer so als Motivation und als Beispiel so quasi für, wie baut man sich ein Yoga-Business auf authentische Art und Weise und so, genommen. Und dann hat sie gesagt, sie fand das so beeindruckend und folgt mir seitdem und hat dann so gesagt, ja, also in der Sprachnachricht schon gesagt, ja, ich habe das Gefühl, ich kann ganz viel von dir lernen. Und ich dachte so, ich habe das Gefühl, ich kann ganz viel von dir lernen. Und ja, so hat es halt angefangen und das war irgendwie jetzt so cool, irgendwie wir jetzt einfach so gut verstehen und da einfach so viel ja, wie soll ich sagen? Ich finde, das ist genau das, was Hilfilit ist, habe ich dann auch zu ihr gesagt. Ich habe gesagt, Hilfilit bei uns war so, was wir da machen mit unseren Ausbildungen und so. Das ist genau das, was wir hier gerade machen. Ich habe gesagt, da geht es um Empowerment und dass man sich gegenseitig inspiriert und weil wir ja alle so viel voneinander lernen können. Das ist ja so cool.
Und ich habe jetzt, also ich bin in so ein Ding reingefallen, was ich eigentlich überhaupt nicht gerne mache. Und ich muss da auch unbedingt wieder raus aus diesem...
Okay, jetzt bin ich gespannt.
Ja, dass ich so... Ich habe Instagram und die sozialen Medien eigentlich wirklich immer nur als Outlet benutzt, weil ich habe da schon so viel drüber recherchiert, dass diese Kurzformat-Videos und diese kurzen Informationen, die machen mich auch total unzufrieden, weil ich habe Literaturwissenschaft studiert. Ich will die Quellenangabe wissen, ich brauche den Volltext, ich brauche diese Longform-Geschichten. In den letzten Wochen oder dann auch, ne, einfach mit dieser ganzen Gaza-Genozid-Geschichte, habe ich einfach so ein bisschen Fakt gecheckt und gegengecheckt und habe so ein bisschen die Headlines immer verglichen miteinander. Und habe dann aber in dieser Zeit, es ist ja jetzt schon 3 fucking Jahre, in dieser Zeit, ist jetzt der dritte Durchlauf unserer 300-Stunden-Ausbildung, sind so viele geile Kreationen entstanden von Menschen, die bei uns die Ausbildung gemacht haben und dann in fantastischen Kollaborationen oder auch alleine so Dinge anbieten. Und immer wenn ich dann so Fakt checke und Headlines miteinander vergleiche, bin ich dann auch auf den Profilen und denke, oh geil, was für eine geile Kreation, was für ein geiles Format, was für ein geiles Retreat, was für eine geile Kollaboration. Und bin dann so am Liken und Herzchen verteilen und so. Und da ist so viel auch wirklich, also es ist definitiv in allen Modulen so und es ist definitiv auch schon in der 200-Stunden-Ausbildung so, dass diese Verbindungen entstehen. Dass aber wirklich der Punkt in Lakshmi Liberate, weil das natürlich so ein Brennglas ist auf diese Essenz, auch wirklich Lakshmi als die Schutzpatronin sozusagen von diesem ganzen Modul in ihrer Essenz als diejenige, die in die Fülle geht, um aus der Fülle großzügig zu sein. Weil ich liebe Großzügigkeit so sehr. Ich habe da vor kurzem echt in der Tiefe drüber philosophiert, dass ich schon immer Großzügigkeit total liebe und dass ich ganz häufig in Großzügigkeit auch gegangen bin, obwohl ich eigentlich keine wirklich messbaren Ressourcen dafür hatte. Und es trotzdem immer irgendwie okay ist, weil so das Gesetz von der Großzügigkeit und das Gesetz von Lakshmi sagt auch, okay, das Universum lässt kein Vakuum zu. Wenn das da hinfließt, dann fließt da auch wieder was nach. Das hat sich trotzdem manchmal ein bisschen eng angefühlt. Und ich habe gerade das letzte Anekdote, dann können wir das auch schließen. Ich habe jetzt gerade auf meinem Küchentisch eine Lektüre lesen, in der ich ein bisschen verloren gegangen bin die letzten Tage. Der Sepp Holzer. Das ist so ein... Der dürfte bestimmt... vielleicht in seinen späten 80er sein, hat den Krameterhof, ist ein riesengroßer Permakulturhof in Österreich. Und ich bin da reingefallen, weil ich liebe, da ist was unglaublich Inspirierendes an Menschen, die unglaublich groß denken. Wo ich mit meinen 1600 Quadratmetern Garten einfach so krass überfordert bin und der einfach mit weiß ich nicht wie viele Hektar Land der hat und dann ständig mit seinem Bagger irgendwas anderes aushebt und neue Dinge ausprobiert und das dann sät und da dann die Schafe dazu stellt, dass die dann miteinander so in den Kreislauf gehen mit dem Grünzeug und so. Und dachte, und da gibt es eine Geschichte, wo er nach Thailand berufen wurde, von einem Ehepaar, das ein Waisenhaus betreibt, in dem 40 Kinder Platz hatten. Die wollten das erweitern auf 100 Kinder, dass da mehr Kinder Platz haben und hatten das Ziel, dass dieses Waisenhaus einerseits nachhaltig und andererseits als Selbstversorger einen geschlossenen Kreislauf bietet, weil die sehr, sehr viel Land dabei hatten. Und dann hat er sozusagen die Permakulturstruktur da gebaut. Die haben den eingeladen, er ist da mit einem Team hin und hat es da so gebastelt, dass es so ein geschlossener Kreislauf wird. Und für mich sind geschlossene Kreisläufe, das ist fast schon so ein bisschen orgasmisch, wenn ihr so geschlossene Kreisläufe machen mich, oh, ich krieg da so ein Kribbeln. Das ist einfach so geil, wenn sich das so erhält, sich selbst erhält, auch vor allem ohne diesen krassen Druck, der im Kapitalismus häufig die Menschen dazu bringt, that they create cruelty, also dass dann so Gewalt oder Ungerechtigkeit mit drin ist. Deswegen finde ich diese geschlossenen Kreisläufe wirklich in der Natur, die so im Balance ist. Und dann wir als Teil davon, finde ich so unglaublich, ach, ja, inspirierend und wirklich auch erfreulich und habe sehr viel Enthusiasmus dafür. Und das war für mich echt auch nochmal so die Erinnerung daran, wie tiefgehend ich diese Lakshmi Liberate Geschichte, also diese Idee von Lakshmi Liberate, gerne in das Gelebte integrieren möchte. Und ich glaube, dass eben auf allen Ebenen das wichtig ist, dass für die Yogis diese finanzielle Ebene eine unglaublich wichtige Ebene ist, wo viele wahnsinnig viel Entwicklungspotenzial haben und richtig viel lernen können von Menschen, von Bankern und Investoren, die wirklich anzuzapfen in der Positivität, um zu sagen, oh, ich will da was lernen und dann will ich daraus einen gesunden, nachhaltigen Kreislauf mit der Lebendigkeit der Yogalehre schaffen. Das ist so was, wo ich echt gemerkt habe, wow, that is it. So.
Ja, so schön. Wir haben in der letzten Folge ja auch über Kreisläufe gesprochen, nochmal ein bisschen unter einem anderen, aber gleichzeitig auch sehr ähnlichen, same, same, but different Blickwinkel. Also wenn du die Folge noch nicht gehört hast, dann hör da unbedingt rein. Und ich finde auch, witzigerweise habe ich mir auch intelligente Kreisläufe bei meinen Notizen für die heutige Folge gemacht, weil ich finde, wenn wir ein Business kreieren, also ich habe ja vorhin erzählt, dass ich Yoga für Backpacker angeboten habe und mein Kreislauf war auch, die Leute sind immer noch in dem Kreislauf drin, ganz viele von da. Also von, was ich vor 10 Jahren gemacht habe, die Leute kommen teilweise immer noch in Angebote. Und was ich mit Kreislauf meine, ist, dass teilweise entstehen sogar Kreisläufe, ohne dass man das plant. Das finde ich auch so spannend, weil unsere 300-Stunden-Ausbildung war eigentlich als etwas Konsekutives angelegt, als Module, die man 6 Module, 50 Stunden, die man einzeln buchen kann oder am Stück. Und dass man wirklich diese Reise von Ganesha Grace bis Vishnu Venture durchgeht, Modul für Modul, über einen Zeitraum von einem Jahr. Und eventuell auch, wenn man möchte, über den Zeitraum von 2 Jahren verteilt. Und tatsächlich ist uns dann aufgefallen, dass ich finde, der Groschen ist für mich so richtig gefallen, als eine Teilnehmerin mit Vishnu Venture angefangen hat, die letztes Jahr in Portugal dabei war und es so gefeiert hat. Die hatte sich das so als Immersion gebucht für sich und hat dann gesagt, ich feiere das hier so, was ist hier eigentlich los mit euch allen Frauen, wie toll ist das? Und hat sich dann das Ganze gebucht und hat dann aber quasi von hinten angefangen. Und dann ist uns aufgefallen, wir haben nämlich, ich weiß noch, dass wir bei den ersten Modulen immer gesagt haben, jetzt kann man noch einsteigen mit unserem ersten Durchlauf. Wenn wir dann noch Platz hatten in den Modulen, war das dann immer so, ja, wir haben noch einen Platz und du kannst noch einsteigen. Und irgendwann haben wir gesagt, ich glaube, das war bei Lakshmi, dass wir gesagt haben, ja, jetzt kann man nicht mehr einsteigen. Jetzt ist es dann, und dann ist, haben wir im Lakshmi zum ersten Mal unterrichtet, haben wir gesagt, nee, das wäre eigentlich doch möglich gewesen, grundsätzlich, da auch noch einzusteigen. Und jetzt haben wir irgendwie so gemerkt, dass es eigentlich ein Kreislauf ist und dass man theoretisch eigentlich auch jederzeit einsteigen kann, weil sich die Module so gut gegenseitig befüttern. Und ich finde, wenn du jetzt wirklich größer denkst und dein Business als Ökosystem aufbaust, so wie wir das jetzt mit Heal Feel Lead auch haben, ne? Also was du jetzt auch mit Pascal kreiert hast, Strong Ground, kann auch ein Element sein, was man dazu nimmt. Und wenn man hier in Portugal jetzt zu Vishnu Venture kommt oder was auch immer, ich hatte jetzt eine Teilnehmerin, die ein privates Retreat bei mir hier gebucht hat, was auch, weißt du, dann haben wir uns die Goddesses angeguckt, die tantrischen Goddesses und tantrische Philosophie wird dann da wieder aufgegriffen. Wenn sie dann sagt, oh, da möchte ich tiefer gehen, dann habe ich das. Also, dass man was schafft, was Neugierde schafft und das kann auch eine offene Klasse sein. Das kann auch, was du jetzt hast, die 5er-Serie, Holy Days. Das können so viele Dinge sein und dass man dann sagt, ich hatte jetzt eine Frau im Coaching, die sich die Teilselbstständigkeit aufbaut, die jetzt auch überlegt, bei Lakshmi Liberate noch dazu zu kommen, um eben auch in Kooperationen reinzukommen mit anderen und das dann weiter auszubauen. Dass man wirklich Angebote schafft, dass man sich in diesem Ökosystem frei bewegen kann. Und gleichzeitig ist es mir auch als Teacher immer total wichtig, die Leute nicht zu binden. Ich will gar nicht jetzt hier ein Upsell machen und sagen, du musst jetzt und es ist erst vollständig, wenn du noch das machst. Ich mag es als Teacher reinzugehen und zu sagen, so wie du bist, mit allem, was du mitbringst, mit deinen Erfahrungen vor allem, weil alle von uns unterrichten von einem Platz der Erfahrung aus, bist du vollständig und hey, es gibt Schriften und Praktiken, die so viel da dich noch außen rum bauen lassen und Menschen, die so viel Spannendes in dir auslösen, von denen du so viel lernen kannst und von denen wir alle so viel lernen können, dass es total wertvoll ist, in so einen Container reinzukommen, aber alles kann, nichts muss und es gibt einen richtigen Zeitpunkt, es gibt einen Moment, in dem du es dann fühlst und vielleicht auch einfach machst. Also eine Sache ist für mich auch so, ich glaube, ich habe das schon mal in irgendeiner Podcast-Folge erzählt, aber es gab wirklich einen Moment, wo ich ganz viel mit Glaubenssätzen konfrontiert war am Anfang meiner Selbstständigkeit, ganz viel konfrontiert war auch mit den Glaubenssätzen meiner Eltern und meines Umfeldes, auch von meinen Freunden, die ja so in dieser Waschmaschine der Universität drin waren und in diesem, ja, in diesem geradlinigen Gefühl von, oder nicht, ist glaube ich gar nicht unbedingt ein Gefühl, ein Mechanismus von, jetzt studiere ich und dann arbeite ich und dann verdiene ich Geld und dann kaufe ich ein Haus und dann heirate ich und dann bekomme ich Kinder. Und da ist gar nichts unbedingt jetzt gegen zu sagen, aber ich wusste halt, dass ich Yoga unterrichten möchte. Und dann habe ich in einer Weiterbildung eine kennengelernt, eine Österreicherin, die hatte auch so blonde Locken. Witzigerweise habe ich sie vor 3 Wochen in Lissabon getroffen. Die war 1, 2 Jahre älter als ich, vielleicht auch 3 Jahre älter, I don't know, aber nicht viel. Und die war vollständig selbstständig mit Yoga. Und wir haben so ganz viele Übungen. Interessant, wie das manchmal so ist, gell, was man sich dann so anzieht. Irgendwie haben wir ganz viele Übungen dann zusammen gemacht in dieser Weiterbildung, dieser Yoga-Weiterbildung. Und es war voll schön und wir haben uns voll gut verstanden, auch viel zusammen gelacht. Und dann habe ich gesagt, ja, ich habe gerade mein erstes Retreat unterrichtet und ich hätte ja so Lust, einfach wirklich nur noch das zu machen. Und dann sagt sie so, warum machst du es nicht? Und dann hat, ja, diese Frage war, hat mich schon leicht überfordert. Und dann hat sie erzählt, dass, dann habe ich gesagt, ja, ich studiere jetzt noch und so weiter und so fort. Und dann habe ich sie gesagt, ja, ich studiere auch, aber mein Studium läuft so nebenher, sagt sie so. Das fand ich schon so ganz cool und irgendwie inspirierend. Und dann habe ich sie gefragt, ja, und du bist vollständig selbstständig mit Yoga, sagt sie so, ja. Und ich so, wie hast du das gemacht? Dann guckt sie mich an und sagt, ich habe einfach gemacht. Und der Satz hat sich so in mein Unterbewusstsein eingebrannt, dass dieser, wie ich dann recherchiert habe, milliardenschwere Spruch von Nike, just do it, dass der für mich nochmal eine ganz neue Bedeutung bekommen hat. Und ich habe in der Zeit in einem Fitnessstudio unterrichtet und jedes Mal, wenn ich unterrichtet habe und irgendwo ein Nike-Zeichen oder dieses Just Do It gesehen habe, war das für mich so nochmal so ein Mantra, nochmal wie so eine Affirmation, eine Reconfirmation, nochmal so, ja, ich habe einfach gemacht und habe so sie vor sich gesehen, vor mir gesehen und habe mir gedacht, wenn sie das kann, warum soll ich das nicht können? Und genauso ist das, finde ich, auch bei Hilfi Lied immer so cool, weil die Frauen, die kommen mit ganz unterschiedlichen Qualitäten, aber am Ende des Tages same, same, but different. Und wenn die eine das kann, warum soll die andere es nicht können? Und das, finde ich, hat sowas Motivierendes und Empowerndes. Und egal, ob das jetzt in der 200-Stunden-Ausbildung der erste Kopfstand ist oder ob das jetzt das erste große Projekt ist, was man launcht oder kleinere Projekt ist vielleicht auch, was man launcht, der erste Workshop, den man anbietet oder wie jetzt, also du hast vorhin erzählt, deine Familie hat dann die Erwartung gehabt oder dein Opa aus Spaß gesagt, ja, du solltest ja Präsident werden. Und für mich, ich habe in dem Moment direkt gedacht, ja, und unsere Students, die unterrichten einfach jetzt im Landtag eine Yoga-Konferenz, also Yoga goes politics, even without you now. Und das ist einfach auch was aus der 300-Stunden-Ausbildung heraus entstanden ist und aus dieser Co-Kreation für mich, was wir hier auf der Erde machen, ist eine Co-Kreation. Und ich bin absolut gegen alles, was Kult oder Guru-Teaching ist, sondern für mich ist alles eine Co-Kreation.
Liebe Jö, hiermit haben wir die 60-Minute-Marke übertreten. Und wenn ich dir eins sagen kann, denn bei uns hier im Haushalt läuft schon richtig viel Yoga. Wir sind sogar schon so weit, dass wir im Vorfeld Burger einkaufen gehen, weil die Finja feiert das ja natürlich total. Wir haben immer Chips in der Speisekammer und ich bin voll ins Burger-Business. Die Beyond, die hier Werbung, ohne dass ich daran verdiene, die sind saugeil, diese veganen Patties mit Jalapeno. Ich lieb's voll, ich bin voll mit eingestiegen. Ich gucke zwar keinen Fußball mit, beziehungsweise feiere immer nur dann, wenn die kolonialisierten Länder gegen die westlichen Kolonialmächte scoren, bin ich immer voll im Dance mit drin. Und ansonsten freue ich mich immer, dass die Familie da zusammen auf dem Sofa sitzt und ich dann Zeit habe, irgendwas anderes zu machen. Ich weiß aber, dass du jetzt...
Wie gut die Kapverden gespielt haben einfach, gell?
Ja. Du gehst jetzt Portugal hier bei hoffentlich, gegen wen spielen die? Ich bin überhaupt nicht up to date.
Spanien.
Oh,
that's why it's gonna be really fun.
Deswegen, du gehst jetzt mal, genau.
Gonna be on fire.
Ich hätte gerne ein Bild, wo du die portugiesische Flagge auf der Stirn hast.
Ja, die ist ja überhaupt nicht leicht zu machen. Ja. Ich weiß nicht. Also da hören meine Kunstskills dann
auf. Du hast doch aber lauter Artisten hier in deiner Community. Da kommt, es geht. Ganz sicher.
Ja, mal gucken. Also eine Sache zum Thema Food muss ich jetzt aber kurz noch droppen, weil du das jetzt gerade mit dem Jalapenos gedroppt hast. Also die Frage wirklich mit diesen intelligenten Kreisläufen und Nahrung und so weiter und so fort, die spielt ja schon auch so ein bisschen rein, wenn man das Thema, kann ich von Yoga leben? Mhm. Weil das hat meine Oma nämlich auch immer gesagt, wie füllst du denn deinen Teller? Mhm. Das ist ja auch so typisch deutsch, so, ja. Ne? Dieses Lack-Mentality und die Angst, nicht genug zu haben, wenn ihr noch aus dem Krieg kommt und so. Und ich finde wirklich, dass fürs Yoga-Business wirklich drei Sachen total wichtig sind. Und zwar sich anzugucken im Ayurveda, welcher Typ man ist, weil eigentlich alle drei Doshas genährt werden wollen für ein erfolgreiches Yoga-Business. Vata brauchst du für die guten Ideen, auf jeden Fall. Und auch einfach deine Kreativität, es braucht so viel Creative Juice dafür. Dann Pitta, um wirklich das Feuer zu haben, die Durchsetzungskraft, das einfach wirklich in die Umsetzung zu kommen.
Und durchzuziehen. Aber auch Vata,
durchzuziehen. Und Kapha, Vata wollte ich gerade schon wieder sagen, freudscher Versprecher. Kapha, das, was ich ja noch am meisten brauche, aber was ich auch habe, weil sonst wäre ich nicht da, wo ich bin. Kapha ist wirklich das, sich die Excel-Sheets zu öffnen, einzutragen und dran zu bleiben. Die Beständigkeit, die Routine, das wirklich, ja, die Bodenhaftung, die es einfach auch braucht dafür. Und deshalb haben wir beschlossen, Yoga-Business und Ayurveda zusammenzulegen im Lakshmi Liberate-Modul. Und wir haben einen Test für dich, wenn dich das interessiert. Klick in die Shownotes, da findest du den Test. Wenn du das jetzt auf Instagram anguckst, dann klick in unsere Link in der Bio. Da haben wir nämlich den Test auch drin. Und dann kannst du den Test machen. Der ist eigentlich in ein paar Minuten gemacht, gell? 2-3 Minuten. Dann ist der Test gemacht. Vielleicht bist du sogar noch schneller. Und dann...
wenn du noch schneller bist, dann brauchst du dringend Vata-Medizin.
Ja. Und wenn du dich darüber unterhalten willst, voll gerne. Wir bieten da auch kurze Mini-Coachings zu an. Was einfach so ein spannendes Thema ist. Und ja, gut, also die Coachings sind natürlich nur dann, wenn wir jetzt nicht gerade Fußball gucken. Oder irgendwas Ayurvedisches in der Küche zaubern, weil wir beide ja so wahnsinnig viel Zeit immer in der Küche verbringen. Nicht.
Oh Mann, die jetzt zuhören, die haben jetzt meine Gestik gar nicht gesehen. Also genau, Fußball gucken, ja. Genau, mach dir deinen eigenen Reim draus, wenn du nur zuguckst, wenn du nur zuhörst. Okay, liebe Jules, ihr Lieben, klickt auf den Link, macht mal das Quiz, das ist echt ein cooles Quiz, weil das wie immer bei diesen Quizzes, die Fragen, die man da gestellt bekommt, bringen so viel Selbstreflexion und häufig auch geht die Glühbirne schon direkt während dem Quiz auf. Und wenn du gerne einen Sparringspartner haben möchtest, um da einfach ein bisschen tiefer reinzugehen, dann klick auf den Link und lass uns kurz quatschen. Und wenn du sagst, ey, ich brauche so einen richtigen Sparringspartner, nicht nur 15 Minuten, sondern ich habe diese Idee und ich will in die Umsetzung oder ich habe da diesen Traum und ich weiß aber einfach nicht, wie einen Fuß vor den anderen setzen, dann komm zu Lakshmi Liberate. Das Coole ist, dieses Jahr ist es ein Online-Modul und du kannst es wirklich wherever you are, schalte dich dazu. Ich habe mich vor kurzem mit einer Freundin unterhalten, die eine Fortbildung eigentlich ist es ein Skiresort, aber es war halt Sommer und dann ist die in der Schweiz ja auch offen und sagte, ey, das Internet ist viel besser als bei mir zu Hause. Ich gehe da jetzt immer hin, wenn ich Fortbildung habe. Ich gedacht, ja, perfekt, ist eigentlich voll gut. Und dann kann man sich da so ein richtiges Retreat draus bauen. So. Jetzt aber, meine Liebe.
Voll schön. Und auch wenn du keine Idee hast, also weißt du, es ist ja auch, manchmal kommt die Idee dann auch erst. Vielleicht hast du einfach nur Lust auf was Neues. Vielleicht hast du auch gar keinen Unternehmer-Background und denkst, oh, es wäre irgendwie cool, auch nochmal eine neue Seite an mir kennenzulernen. Wir kommen auch beide nicht aus Unternehmerfamilien in dem Sinne. Und es ist einfach auch cool, da ja neuen Wind reinzubringen und ja, was Neues zu entdecken, sowieso immer. In diesem Sinne, lass es dir gut gehen. Ciao, ciao.
Macht's gut.
Wenn dir die Folge gefallen hat und dich inspiriert hat und du gerne mehr von uns hören möchtest, dann abonniere den Podcast total gerne auf deiner Lieblingsplattform. Dann bleibst du immer auf dem Laufenden und kriegst immer direkt eine Benachrichtigung. Immer donnerstags morgens um 6 Uhr laden wir die Folge hoch, dann kannst du die neue Folge hören. Und wenn du das Gefühl hast, ich kenne jemanden, dem die Folge vielleicht gefallen könnte, den das auch interessieren könnte, dann leite die Folge sehr gern weiter, kannst es gerne einfach teilen. Und wir sind natürlich auch total gespannt zu hören, wie dir die Folge gefallen hat und mit dir darüber in den Austausch zu kommen. Hüpfe einfach gerne rüber zu Instagram @healfeellead und hinterlasse uns einen Kommentar in dem Post zur Folge oder schick uns eine Nachricht. Und wenn du unsere Arbeit unterstützen möchtest, freuen wir uns natürlich auch riesig über eine 5-Sterne-Bewertung. Vielen Dank, lass es dir gut gehen und bis hoffentlich ganz bald. Namaste.